Jedenfalls haben die dann nach dem Film mit einer Band in dem Kino gespielt. Und das war ein Augenöffner für mich, dass es vielleicht möglich ist, innerhalb meiner Jugendkultur zu bleiben, in Anführungszeichen, und doch Jesus zu folgen. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in die Landeskirche gegangen bin, ich werde zurückversetzt in ein anderes Jahrhundert. Ganz ehrlich. Von der Orgelmusik, das war nicht mein, und das ist heute nicht ein ganz anderes Instrument. Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde so drei Jahrhunderte zurückversetzt, und es ist irgendwie eine andere Kultur. Und hier waren junge Leute, die haben in meiner Kultur gehabt, waren Beatles-Zeit, muss ich vorstellen. Lange Haare damals, noch blond, nicht grau. Lange Haare, so eine Matte, und was war die Hippie-Zeit. Und kann ich gar nicht vorstellen. Und da waren dann junge Leute, die haben mit meinem Musikstil über Jesus gesungen. Und das hat mich getriggert. Das ist interessant. Und die wollte ich dann auch kennenlernen, habe mich dann auch mit denen unterhalten und so weiter. Da war übrigens, ich habe jetzt wieder getroffen, der Kurt Kerber dabei. Der hat ein fotografisches Gedächtnis. Er sagt, wie geht's deinem Bruder? Ich wusste gar nicht, dass der meinen Bruder kannte. Der hat ein fotografisches Gedächtnis. Fragt den Kurt Kerber. Genau. Und wir haben dann auch ein Konzert gemacht im Jugendzentrum und so weiter. Und da habe ich das erste Mal überhaupt gehört, dass man sein Leben Jesus geben soll, eine Entscheidung treffen soll. Das habe ich dann gemacht. Und das hat mein Leben umgekrempelt. Ich war so ein bisschen mehr in der Disco-Szene damals unterwegs. Und das hat mein Leben völlig verändert. Ich habe dann Theologie studiert, wie ich erzählt habe, und Pfarrer geworden und dann die verschiedensten Sachen. Und Auslöser war dieses Mädchen, die ein Missionar gelebt hat. Die nämlich was von Jesus ein Stück verkörpert hat in ihrem Leben. Und das möchte ich so für euch ausfordern, und zwar anhand eines Textes von Lukas 10. Wenn du den anschmeißen kannst, die Minuten schon geredet, wenn du Zeit für heute kommt, dann wünsche ich dich Gott. Ja, ich habe die Zeit im Auge. Ja, dieser Text, der hat uns auf dem Indianerreservat sehr begleitet. Und man denkt häufig nur an eine einmalige Aussendung. Lukas 10, wir befinden uns mitten im Leben von Jesus, und an einer Stelle sendet er seine Jünger aus. Aber dieser Text enthält eigentlich Prinzipien, die man anwenden kann. Ich glaube auch kulturübergreifend. Natürlich haben wir in der Indianerkultur mehr gelernt. Aber ich denke, es reicht auch, eigentlich sind es Prinzipien, die kulturübergreifend sind. Also, lest mal, siehe, geht hin, schon das erste, geht hin. Also auch nicht nur warten, dass Leute zu uns kommen, sondern auf Leute zugehen. Das kann natürlich eine große Entfernung sein, wie wir damals zu den Indianern mit unseren drei Kindern, über 10.000 Kilometer. Es kann aber einfach der Nachbar sein. Es kann einfach sein, dass Gott sagt, geh auf jemanden zu. Es fällt nicht jedem leicht, aber ich habe eins gelernt, auf Leute zuzugehen. Ich war, werdet ihr nicht glauben, ich war eigentlich recht introvertiert. Bevor ich zu Jesus gekommen bin, ich war ein ganz introvertierter Mensch. Teenager. Und ich habe gelernt, auf Leute zuzugehen. Einfach Gespräche zu suchen und so weiter. Vielleicht hat Gott es auch wieder aus mir rausgeholt. Ein paar Erlebnisse bin ich mir introvertiert geworden und Jesus geheilt. Aber wie auch immer, ob wir introvertiert sind oder extrovertiert, geht hin, geht auf Leute zu. Sie sind auf die Länder mitten unter die Wölfe. Ich denke, das bedeutet einfach, sich verletzlich machen. Echt sein, sich verletzlich machen. Denn wenn man was von Jesus bringen will, macht man sich auch ein Stück verletzlich. Und wenn man sein Herz öffnet für Menschen. Für mich war es immer eine so schmerzhafte Erfahrung auf dem Indianerreservat, wenn junge Leute zu Jesus gekommen haben, waren für uns so wie geistliche Söhne und Töchter, und dann doch der eine oder andere sich wieder seinem alten Leben zugemacht hat. Viele aus dem Rauschgift-Szene und so weiter. Das ist schwerer, auf Kurs zu bleiben. Und das war immer so der größte Schmerz, wenn Leute, die mit Jesus unterwegs waren, manche wieder zurückgegangen sind. Sich dennoch sein Herz immer wieder offen halten für Menschen. Und dann heißt es, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede sei in diesem Haus. Das ist das, was wir als erstes so gelernt haben. Da steht ja das hebräische Wort Shalom. Und eigentlich könnte man das sinngemäß auch sehr gut wiedergeben mit dem Wort ein Segen. Seid ein Segen. Das ist etwas, jetzt braucht man nicht mehr mit Ihnen. Ich habe da nämlich so etwas entwickelt. Das nenne ich missionale Praktiken. Das ist eigentlich entstanden in der Auswertung unserer Zeit auf dem Reservat. Ich gebe jetzt ein bisschen vor. Ich sollte Ja, genau, Segen. Also ein Segen sein. Ich denke, das ist ein ganz grundlegendes Prinzip, dass wir uns fragen können, wo kann ich in meinem Umfeld ein Segen sein? Das ist eine enorme Tür. Wenn wir mit der Grundhaltung unterwegs sind, wo könnte ich heute für irgendjemand ein Segen sein? Das haben wir uns eigentlich intuitiv gefragt. Wir haben den Text erst danach so richtig exegetisiert oder uns angeschaut, aber intuitiv ein Segen sein. Es erweitert schon unsere morgendliche Zeit mit Gott, weil oft sind wir vielleicht in unserer Zeit mit Gott einfach nur mit ich und Gott unterwegs sozusagen. Aber wenn man sich fragt, Herr, wo könnte ich heute ein Segen sein? Kann Gott ganz erstaunliche Ideen uns geben. Beispiel, das verinnerlicht man so diesen Lebensstil, dass man den überlebt, auch in Deutschland jetzt. Wir sind ja in Mauer, Mauer kennt keiner. Doch, kennt jemand Mauer. Ja, wegen dem alten Menschen, den sie da gefunden haben. Wahrscheinlich, also älter als der Homo heidelbergensis angeblich, aber den trifft man dann jeden Tag. Und wir sind ja in Mauer aufgeschlagen, nur deswegen, wir wollten in der Nähe von Heidelberg sein, weil ich da ja Pastor eingeladen worden bin, auch der Pastor sein möchte. Und das verinnerlicht man so, ich sage, ja, wo könnte ich heute ein Segen sein? Eines Morgens so, wir waren noch nicht lange da, erst ein, zwei Monate. Und da fiel mir eine Nachbarin ein. Die hatte damals gerade ein Kind bekommen. Und ich dachte, Mensch, du könntest dir eigentlich ein Buch schenken. Einfach Segen sein, Buch schenken. Also, ganz traditionell zum christlichen Bücherladen geradelt, nicht mal über Amazon bestellt, um den Buchladen zu unterstützen. Hingefahren und so ein Buch ausgesucht, nicht zu fromm, aber kam so was von Jesus vor, eine Karte. Auch dazu, meine Frau hat es dann auch toll eingepackt, das ist sie besser als ich. Und dann habe ich geklingelt und sie hat mich reingebeten und gesagt, ich habe auch ein Geschenk für sie und so weiter. Und habe ich geredet und bin wieder raus. Und so ein, zwei Wochen, ein, zwei Monate später treffe ich sie bei einer Glühweinparty. Da muss man übrigens ein Missionar leben, da muss man bei Glühweinpartys dabei sein. Da treffen sich alle Nachbarn. Das ist im Dezember jedes Jahr. Total kalt in der Garage, aber jeder ist da und wärmt sich mit Glühwein auf. Ist eigentlich auch was tatsächlich, dass man nicht zu viel trinkt, sonst ist es zu Ende mit dem missionalen Leben stehen. jedenfalls treffe ich sie dort und frage sie, ja, konntest du mit dem Buch was anfangen? Und sie sagt, Herr Schröder, Sie werden es nicht glauben, ich habe jeden Abend in dem Buch treffen uns jetzt immer wieder und so und haben inzwischen auch Alpha-Kurse in der Nachbarschaft gemacht und so weiter. Ein paar Leute haben zu Jesus gefunden in der Zwischenzeit. Aber es fing an mit Segen sein. Einfach sich die Frage stellen, Herr, wo könnte ich ein Segen sein? Da kann Gott tolle Ideen geben. Vielleicht auch jemand eine E-Mail schicken, vielleicht ein Wort der Ermutigung geben, vielleicht praktische Hilfe jemand anbieten. So ein Nachbarn, der hatte einen Unfall und ist im Rollstuhl. Und den habe ich einfach mal immer wieder angeboten, Schneeschaufeln und irgendwas zu machen. Der ist Atheist. Aber ich glaube, es bringt ihn so viel ins Fragen. Warum ist der Schröder so anders? Ich hoffe, ähnlich wie die eine Mädel aus meiner Klasse. Mein verborgenes Vorbild. Segen sein. Das ist die erste Frage. Kann sehr praktische Konsequenzen haben. Gehen wir mal weiter. Ich gehe zurück in den Text, sodass ihr immer wieder seht, ich fantasiere auch nicht irgendwelche Praktiken hier. Das ist im Text. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Ja, das ist, dass wenn Menschen, ich sag's mal, offen sind, wird etwas von dem, was wir von Jesus reintragen, auch bleiben. Der Friede, der Shalom, das, was wir reintragen, wird bleiben. Da sollen wir besonders offen, um offene Augen bitten. Wo sind Menschen, die offen sind? Auch da praktisch Beispiel, ich bringe jetzt ein Beispiel aus Deutschland, weil die anderen sind vielleicht zu weit weg für euch. Man verinnerlicht diesen Lebensstil, wollte zuzugehen. Da haben wir auch jemand anders, eine andere Familie besucht. Gleich am Anfang hier bei uns im Mauer ist ein kleines Fruchtbar, fällt mir gerade auf, die hat auch Kinder, Zwillinge. Und haben die besucht. Und da fiel mir auf, sie hat diese Fragen. Und wir sind so ein bisschen auf Glaubenssachen gekommen, wahrscheinlich weil ich mich als Pastor vorgestellt habe. Und sie hatte so Fragen. Und so habe ich sie irgendwo immer auf dem Radar gehabt. Person des Friedens. Hatte nicht zu viel Zeit, so missionarischer Lebensstil. den versucht, meinen Alltag einzubauen und habe sozusagen dann den Kontakten, die immer wieder aufrechterhalten. Und dann haben wir einen Alpha-Kurs angeboten in Nachbarschaft mit den Leuten, die wir segeln, so, sich nachher noch das erklären, was das alles ist, erreicht hatten. Und sie fiel mir ein, dass sie eigentlich eine Person des Friedens sein könnte, die offen ist. Aber sie war zum ersten Abend nicht erschienen. Und da war ich richtig enttäuscht. Einfach an welchem Deutschen da zu machen, sie fehlt. Und so dachte ich mir, ich gehe rein, bin gut, geht hin. Ich muss manchmal auch richtig dann sagen, hey Andreas, mach das. Klinge und so weiter und frage, darf ich Ihnen so erzählen, was wir am ersten Abend im Alpha gemacht haben? Ja, interessant. Und bin rein, habe ich das aufgemalt, das Herz, was wir wirklich so das gottesförmige Loch im Herzen, was man Jesus füllen kann, dieses Loch. Und nachdem ich es aufgemalt habe, erklärt habe, sagt sie, ich habe mein Herz aufgemalt. Und sie kam zum zweiten Abend, da war sie da, pünktlich. Und beim zweiten Abend, Person des Friedens, denke ich, richtig erkannt, saß sie, der hieß so, wer ist Jesus? Und da saß sie den ganzen Abend drin und hat in Tränen gekämpft. Am dritten Abend kam sie, sie muss was erzählen. Nach dem Abend über Jesus, sei sie nach, muss verstehen, sie ist eine Katholikin, ganz konservativ, eigentlich eine junge Frau, aber relativ konservativ erzogen, aus Lettland. Und da hätte sie das Gefühl gehabt, dass dieser Jesus, von dem ich erzählt habe, der so ganz anders ist als den Jesus, den sie bis dahin durch die katholische Kirche offensichtlich kannte, dass der neben ihr sitzt und zu ihr sagt, komm, ruh dich bei mir aus, leg deinen Kopf an meine Schulter. Und das erzählt sie mit Tränen. Kam total überraschend. Am letzten Abend war sie die erste, die ihr Jesus geben wollte. Und Person des Friedens, dann nachgehen und dranbleiben. So wird der Friede auf ihn ruhen. Dann kommt etwas, in demselben Haus, aber bleibt, esst und trinkt. Essen. Ist nicht schwer, gell? Essen. Gar nicht schwer. In der Indianerkultur ein ganz großer Baustein. Letztlich denke ich, was Jesus hier meint, esst und trinkt, baut Beziehung. Es ist interessant, es geht ja weiter, geht nicht von Haus zu Haus. In Anführungszeichen kann man nicht irgendwo was, ich weiß nicht. Sondern es baut Beziehung mit den Menschen. Und auch das, denke ich, ist ganz wichtig. Mir ist eins aufgefallen, je länger man Christ ist, desto mehr Beziehung hat man ja zu anderen Christen meistens. Und ich musste mich richtig entscheiden. Ich habe gemerkt, bei Team F, ich habe ja mein Lebenslauf in Flashkurs geschildert. Und die 12 Jahre bei Team F habe ich immer mehr Kontakt zu immer mehr Christen bekommen, natürlich. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, mein Freundeskreis sind fast nur noch Christen. Eigentlich gibt es nur noch ganz wenig Leute, eine Verwandte, ein paar Verwandte, vielleicht auch meine Friseuse, die Jesus noch nicht kennt. Gut, mit der hatte ich dann immer Gespräche über Jesus, aber es ist ein bisschen wenig, wenn 90% Christen sind. Und ich möchte euch ermutigen, baut bewusst auch Beziehungen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ganz bewusst. Auch in Jahresverwalt hat man gar keine andere Wahl. Unsere Freunde waren alle in Deutschland. Und plötzlich hatte ich gar keine Freunde mehr, mit denen ich joggen gehen konnte und so weiter. Die anderen sind jetzt auch nicht die größten Jogger, habe ich gemerkt. Schade. Aber über dem Essen haben wir dann auch Beziehungen gebaut. Das war die Auswirkung auf die Uhr, wenn man viel isst, aber immer wieder joggen geht es wieder. Jedenfalls ganz bewusst Beziehung bauen. Und gerade auch zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Etliche der Indianer, die dann zum Glauben gefunden haben, haben gesagt, du, wenn ihr nicht auf dem Reservat gelebt hättet, oder leben würdet, damals waren wir noch dort, und wir eure Freunde geworden sind, wären nicht zum Glauben gefunden. Die Indianer wurden unsere Freunde. Und so baue ich bewusst auch eine Beziehung zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Obwohl es natürlich leichter ist, gerade als Pastor, natürlich zu einer Christenbeziehung zu bauen. Und man muss manchmal ganz bewusst sich aufmachen, um Beziehungen zu Menschen zu bauen, die Jesus nicht kennen. Ich verbinde das manchmal auch mit Sachen, die ich gerne mache. Ich jogge gern. Und auf meiner Joggingrunde, die ich jeden Morgen Mauer drehe, treffe ich immer welche von einem anderen Tribe. Ich denke, beim Tribe war ich beim Stamm. Da denkst du, ich gehöre zum Tribe der Jogger. Die erkennst du relativ schnell, ja klar, wenn die schnell unterwegs sind. Aber da gibt es einen anderen Tribe. ich auch mal da. Zu dem habe ich auch Beziehung gebaut, kulturübergreifend. Das ist der Tribe der Hundebesitzer. Das ist wirklich ein Tribe. Die kennen sich, oder? Die bleiben auch immer stehen. Ja, so. Reden miteinander, die Hunde kläffen haben die Bilder, aber schon gerade. Beschwert ihr nicht. Und so habe ich kulturübergreifend zu dem Tribe der Hundebesitzer Kontakt aufgebaut, indem ihr einfach mit mir stehen bleibt und mit den Leuten redet. Weil die haben Zeit, die Hundebesitzer haben Zeit. Der Hund ist ja eh da. Und da habe ich schon alle möglichen kennengelernt, Bürgermeister, alle möglichen gekannt. Gute Gespräche. Man kann nicht zu lange sprechen, wie schützt es, aber bewusst den Kontakt aufbauen. Und ja, habe dann auch das weiter vertieft, die Kontakte, die ich dort hatte, vielleicht kann ich es noch erzählen, habe ich dann auch heute besucht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bleib, isst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es soll nicht von einem Ort zum anderen gehen. Interessant. Ich weiß nicht, was ich überzeugt an der Stelle sagen. Aus dem Grund, weil man das Beziehung bauen soll. Nicht so missionieren in dem Sinne, von Haus zu Haus rum missionieren. Wir haben das damals bei OM gemacht, geht so, aber ich habe mich auch nie ganz wohl gefühlt. Ich denke, dieser beziehungsorientierte Ansatz liegt mir persönlich. Ja, ich sehe auch nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, nochmal, esst, was euch vorgesetzt wird, ist interessant, man sagt, wahrscheinlich hat 80% des Dienstes Jesu beim Essen stattgefunden. Das ist eine interessante Sache noch, beim Essen ist man ja auf einer Ebene. Und ich war jetzt in sehr vielen mennonitischen Gemeinden, du hast mich gar nicht fragen, welche Gemeinde ich gehe, ich bin so viel auf Achse, dass ich verschiedene mennonitischen Gemeinden, überall, auch dort sind ganz viele. Hof kommt immer, wie man hier vor angehört. Das Interessante ist, dass sie immer was zum Essen haben. Und das Interessante auch beim Essen ist, man ist auf einer Ebene, man kann Fragen stellen, man kann entspannt miteinander reden und es ist nicht mal peinlich, wenn man eine Pause versteht, weil sonst ist ja immer so ein bisschen mehr konfrontativ. Und beim Essen kann eine Pause entstehen. Und das haben wir bei den Indianern gelernt. Da fällt nicht ständig was ein, das ist eine Pause. Und dann können wir weiterreden. Der Chefarzt ist auf der gleichen Ebene wie der Bäcker, wenn man isst. Dann geht es weiter. Das Essen, was nicht vorgesetzt wird, und heilt die Kranken. Was ist hier? Das ist interessant. Das habe ich bewusst ein bisschen erweitert, weil ich denke, da geht es um diese, um die unmittelbare Gottdimension. Die ist sehr spannend. Heilt die Kranken. Ich persönlich habe jetzt nicht die Gabe der Krankenheilung. Haben vereinzelt erlebt, dass Gott auch Kranke gesund gemacht hat, aber sehr vereinzelt. Aber ich denke, was hier uns hier ist, diese unmittelbare Gottdimension, dass wir uns wünschen, wir wollen ja nicht nur gute Nachbarn sein, sondern wir wünschen uns, dass Gott direkt reinkommt in die Situation und Gott das tut. Häufig rechnen wir damit, dass Gott was tut im Gottesdienst. Da sind wir andächtig, sind offen, es wurde gebetet und offen für Gott und vor Gott. Das ist auch gut und super. Aber was wäre, wenn Gott im ganz normalen Alltag auftaucht und da was tut? Das war immer mein Herzenswunsch, mein Herzensanliegen, das zu erleben. Ich hatte das damals bei John Wimber, als man den kennt, der hat so die Kontrolle mit John Wimber und so Worte von Gott, die was bewirkt haben. Und bei den Indianern ist es wirklich so, wenn da die unmittelbare Gottdimension nicht reinkommt, ist schwierig, weil die fragen auch, wo ist Kraft, wo ist Power sozusagen, wo ist die ganze Kultur und Religion aufgebaut. Und wir haben gemerkt, wir müssen erleben, dass Gott wirklich reinkommt. Sei es durch Heilung, sei es durch vielleicht auch durch ein prophetisches Wort oder so. Jesus selbst hat es ja gelebt, diese Missionarpraktik. Johannes 4 ist Jesus mit der Frau unterwegs, fragt sich, wie kann ich ein Segen sein, er ist nicht mit ihr, er trinkt mit ihr. Kein Glühwein, aber was sagt man? Und dann kommt die unmittelbare Dimension, nämlich spricht sie auch ihre Beziehung zu Männern an. Und die Frau hat da ein Problem. Männern irgendwo. Und Jesus deckt es liebevoll auf, aber auf eine Weise, wo deutlich wird, er kann es nicht durch Analyse sich erarbeitet haben, diese Einsicht, die kennt die Geschichte Johannes hier, sondern es war ein Eindruck von Gott. Da war der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und sie sagt, er starr fast, sagt, ja, oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und plötzlich ist sie offen für das, was Jesus ihr auch inhaltlich vermitteln möchte. Johannes 4, eine ganz lange Episode, wo Jesus ihr was erklärt über wahre Anbetung, nicht am Berg Gerizim und so weiter, sondern Jerusalem, gibt unmittelbar Gottdimension. Und da möchte ich euch ermutigen, denn wenn man eine Zeit lang mit Jesus unterwegs ist, sollte man eigentlich gelernt haben, so die Stimme Jesu von anderen Stimmen zu unterscheiden. Ich habe das gelernt, auch dadurch, dass ich ein stilles Zeitbuch habe. Habe ich auch dabei, könnte ich euch auch zeigen. Mein Rucksack habe ich das sogar immer dabei. Ich war gestern auf dem Berg bei Bergen. Nimm immer mein stilles Zeitbuch mit Hofen. Nimm immer mein stilles Zeitbuch mit, weil ich da gelernt habe, irgendwie die Stimme Jesu von meinen eigenen, vielleicht meiner guten, manchmal weniger guten Gedanken zu unterscheiden. Durch die Praxis kann ich das rein. Versuche ich das auch reinzutragen, Begegnungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist mir klar. Das Einzige, was ich ja, ich teile mich sogar, habe ich gesagt, ich folge dir vor, dem Beispiel meiner Frau. Meine Frau hat sich wohl gewissenhafte Anteile. Und ich habe immer meine Bücher und so schmeiße ich in den Rucksack. Und dann sehen sie doch, wie sagt der Schwabe, immer wie abgeschleppt aus. Also, Andreas, du musst immer deine Bücher mit Plastik füllen. Deswegen. Das war ja lernt was von Schwaben auch. Ab und zu zumindest. Weil die Schwaben auch was mit Bayern lernen. Ich zeige ganz einfach mein stilles Zeitbuch. Und weil ich um die Jahre, ich habe mein erstes stilles Zeitbuch, das ist aus der Zeit von Lorenz Wagenkind, da hat mir mein Bruder, weil er das gelernt hat, mit dem stilles Zeitbuch, das ist ein Kopf- und Zigarettenschachtel. Können wir jetzt noch sehen. Aber es ist keine Zigaretten drin. Ein Buch, stimmt Zeit. Nicht ganz so fromm wie das. Ich bin zu fromm geworden. Ein Junge stand da was nicht aus einem Kernfilter. Aber Gott hat nach uns aufgeregt. Und weil ich über die Jahre gelernt habe, das aufzuschreiben, denke ich, kann man das aber aus jedem Spiel reintragen, Begegnung mit Menschen. Ich habe mal eine Indianerin besucht in ihrem Haus und wir in die Häuser gehen. Und, und da kam mir dieser Gedanke, wenn ich in ein Haus, also wenn es gelingt, in Häuser gehen, nicht ein Video, was soll, sondern wo Beziehung da war, wo wir schon Beziehungen gebaut hatten, wir waren so als christliche Sozialarbeiter, hatten wir den Ruf, weil ich mich stark im Gefängnis entlassen gekümmert habe. Jedenfalls bin ich in dem Haus und plötzlich kommt dieser Gedanke in meinen Kopf, Bitterkeit. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte mehr sein als die Idee von mir, weil vor allen Dingen diese Indianerin nicht sehr bitter aussieht, sondern die war eine junge Indianerin und die 20 recht. Die kannte ich von vorher schon ein bisschen recht fröhlich. Indianer sind ja eher ein bisschen depressiv. Und der Gedanke kam nochmal Bitterkeit und ich dachte, das könnte von dir sein, Jesus. Also, was mache ich? Ich frage sie. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich bitter gemacht hat? Also nicht, dann bitte nicht kommen und sagen, so spricht der Herr, du bist bitter. Das ist Quatsch. Weil wir können es immer täuschen. Das wäre eine Frage. Und da habe ich sie gefragt, ist da was in deinem Leben, was dich bitter macht? Plötzlich bricht es aus ihr aus. Zorn und Ärger, dass ihr Cousin in einem Gangfight, werden es halt Feinde die Gangs auf dem Reservoir bei den Kings and Players. Die sind nicht zimperlich mit seinem umgegangen. Messerschlägereien, Schießereien und so weiter. Da haben sie sich endlich bekehrt. Ich sage nicht Dienst, sondern ihren Lebensstil. Und jedenfalls sagte sie, Mensch, mein Cousin ist vor einem Jahr von einem Mitglied der verfeindeten Gang umgebracht worden. Und dieser Zorn, dieser Ärger frisst mich auf. Ich werde ihn auch umbringen. Ich bin kurz davor, den auch umzubringen. Ich dachte, ui, bitte bleibt. Was mache ich? Und das Einzige, was du machen kannst, ist zu fragen, kann ich für dich beten? Dann bist du hilflos. Du kannst nicht viel machen. Dann sagt sie dir, du kannst nicht für dich beten. Und sag ich, ja, kannst du natürlich für mich beten. In der anderen Kultur darf man beten. Natürlich beten die mir zu Kitchen Manitou, Great Spirit. Ich bete natürlich zu Jesus. Und während ich bete, plötzlich schlägt ihr Wut und Zorn um in Traurigkeit, in Schmerz. Die fängt an, ganz bitterlich zu werden. Ganz bitterlich, kleines Kind, wie es ging, also öfter auch. Ging 10 Minuten, 15 Minuten, ich habe mich fast endlos gefühlt, hat sie geweint. Und irgendwann hat Jesus wieder berührt. Dann der Schmerz unter der Wut, den hat Jesus berührt. Und sie kam dann auch zu treffen und so weiter, und schlussendlich ihr Leben Jesus gegeben. Aber der Auslöser war, Gott einladen, offen zu sein für die Gott, Dimension. Und dazu möchte ich ermutigen, lest mal Johannes 4, wenn ihr mich wieder einladet zu predigen, gerne mal Johannes 4. Da kann man den Beispiel des an Jesus, an die Begegnung von Jesus, die alle Menschen ganz wunderschön illustrieren, diese missionalen Praktiken. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt gar nicht zurück zum Bibeltext, sondern weiter. Dann sagt Jesus ja und verkündigt das Reich Gottes. Das habe ich auch als Prinzip ein bisschen weitergefasst, einfach erklären. Denn die Reihenfolge ist wichtig. Wenn wir versuchen, Segen zu sein, Beziehungen bauen, Gott einladen, dann ist normalerweise der andere auch mehr offen für das, was man erklären will. Ich habe gesehen, auch als junger Christ habe ich denke, manchmal den Fehler gemacht, ich ihn übereifer Leuten was übergestülpt habe, ohne zu merken, dass sie im Augenblick eigentlich gar nicht so interessiert sind. Man übereifer habe ich sogar unsere Putzfrau bekehrt. Ich wusste gar nichts davon, dass er bekehrt ist, aber ich dachte, sie sei. Ich habe sie einfach zugetextet, viel zu viel erklärt, ohne dass sie wirklich offen war. Das wäre ein extra Seminar, wie kann man erklären, ich habe auch die Kurs Evangelisation, spart mir jetzt auf Zeitgründen, sondern geht durch, erklären. Und dann haben wir noch zwei missionale Praktiken hinzugefügt, die wir aber mehr intuitiv gelebt haben, die nicht in Lukas 10 sich explizit finden, nämlich Lasten von Menschen mittragen. Das haben wir wahrscheinlich intuitiv gemacht. Jeder Mensch trägt eine Last. Bei den Indianern offensichtlich viele emotionale Lasten, sind als Holzgruppe überrannt worden von den Weißen. Wirklich überrannt, kann man ihnen anders sagen, auch übervorteilt worden oder das Ohr gehauen worden. Gibt Stories, da haben Leute weiße Indianer ein Grundstück für ein Trager Bier abgekauft. Für ein Trager Bier. Also die sagen nicht Trager Bier, weil sie kein Bein haben, aber für ein Bier, für ein Appen und Ei, wie wir aus Deutschland waren, Norddeutschen. Und die wussten gar nicht, weil die haben gar kein Verständnis von Private Land Ownership, also von privatem Landbesitz. Sondern die Erde kommt Mutter Erde kann man nicht aufteilen. So wie das Ort Lasten mittragen, das öffnet so Türen. Jeder von uns trägt eine Last. Und wenn dann der andere merkt, Mensch, als ein Mensch in meinem Umfeld interessiert sich wirklich für meine Lasten, wird das Herz neu. Und dann kann man was hineinlegen. Ich denke, das war sogar einer nächsten Segen sein, an der Haupttür öffnet meine Frau, sage ich pastoral. Übrigens auch, ich bin auch so pastoraler Evangelist, sage ich mal. Dieses Mittragen, Bereitschaft, Lasten von Menschen mitzutragen, das öffnet echt Herzen und Türen. Bis heute, mit Mauern auch. Weil Leute merken, wir haben jetzt eine, die war dann so in der Psychiatrie und so weiter, wir haben uns um sie gekümmert, als sie Jesus geht oder so, ganz toll. Warum? Weil wir gespürt haben, sie haben eine emotionale Last. Lasten mittragen und darum, so wichtig, nachfragen. Interesse an Menschen zeigen. Da habe ich auch viel von meiner Frau gelernt. Meine Frau ist so jemand, die stellt immer Leuten Fragen. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich richtig spannend. Es ist nicht nur spannend, wenn ich was zu erzählen habe, sondern es ist spannend zuzuhören, andere kennenzulernen und bewusst nachfragen, sie interessieren. Und wisst ihr was? Dann komme ich schon zum Ende jetzt, aus Zeitgründen. Gott ist eigentlich in Jesus in unsere Welt eingetreten. Und da geht es, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und darum geht es eigentlich, die Welt von anderen einzutreten. Das ist auch gar nicht so leicht, aber wirklich versuchen, in die Welt eines anderen einzutreten. Und das ist auch richtig spannend. Und es geht nur durch Nachfragen, durch Interesse. Und dann kann man auch dem anderen was von Jesus, denke ich, gut vermitteln, weil man merkt, vielleicht gibt es etwas Vergleichbares im Leben des anderen wie in meinem Leben, wo ich dann ganz natürlich was von Jesus erzählen kann. Nachfragen, eintreten in die Welt eines anderen. Und die gute Nachricht ist, Jesus macht es selbst. Tritt in unsere Welt ein, immer wieder neu, so wie er damals eingetreten ist auf die Erde, in unsere Welt. Gott wurde Mensch, Jesus, tritt er auch wieder neu in unsere Welt ein. Jesus weiß auch interessanterweise heute Morgen vielleicht die Last, die du trägst. Und Jesus hat Interesse an der Last. Er kann auch da eintreten in diese Welt und dir helfen, die Last mitzutragen. Jesus ist letztlich der große Lastenträger, der unsere Lasten trägt. Und da tritt Jesus ein in die Welt. Und das wünsche ich dir auch, weil du immer wieder neue Dinge erlebst. Ja, mit diesem missionalen Praktik möchte ich euch ermutigen, euch auf den Weg zu machen. Wie ihr merkt, hat es ein Akronym, das nennt sich Segen. Und das ist bewusst so, das kam tatsächlich morgens in der Stimmzeitung 5, meine inspirative für im Windschatten von Jesus eine einfache Anleitung für den missionalen Alltag. Da ist im Mittelteil, es gibt eine theologische Grundlage, im Mittelteil geht es um das Segeln. Und es kam mir morgens um 5, wo ich so unser Leben im Reservat ausgewertet habe. Wir waren so eine Gemeindeleitung auf einer Klausur und ich hatte missionale Praktiken vorgestellt. Und dann kam mir die Gemeindeleitung, 5 Uhr morgens kam mir dieses Segeln. Und ja, das ist sogar jetzt in der Genetik und der Mosaikkirche, wenn wir bei uns Mitglied werden. Weil wir haben keine klassische Mitgliedschaft, weil wir haben eine Ich bin dabei Erklärung. Das sind lauter junge Leute, die sind ganz interessiert an Mitgliedschaft, glaube ich, Studenten, aber sie sind sehr interessiert, dabei zu sein. Und da Segen jetzt im Ding ist, wer bei uns mitmachen will, der muss segen. Und darf segen. Ich finde es übrigens super zu segen. Da bin ich aufgewachsen, vielleicht war das Bild im Hinterkopf. Und da möchte ich euch ermutigen. Macht euch auf. Segelt, der Rückenwind kommt manchmal, wenn man erst unterwegs ist. Ich weiß, manche sagen, du Andreas, du bist extrovertiert und fällt es leicht. Ganz offensichtlich bin ich immer extrovertiert. Ich habe auch mal introvertierte Momente. Und nicht nur Momente, immer Phasen. Und manchmal muss man sich da aufmachen und dann kommt der Rückenwind und man erlebt, wie Jesus drin ist. Meine Abschlussstory, eine Abschlussstory ist nämlich die. Einmal hatte ich so einen richtig gefreut auf einen stillen Abend. Es war Winter und ich gehe auf die Veranda und was passiert? Ich rieche, ihr wisst schon was? Glühwein. Die berühmte Party in der Nachbarschaft hat stattgefunden. Ich hatte sie nicht im Terminkalender eingetragen und jetzt ist drin die Party. Glühwein bis zu uns rüber. Und ich war dann vor der Alternative, soll ich jetzt mal stille Abend machen, soll ich rübergehen? Und eigentlich waren wir nicht so nachts zum Gute, aber ich sage ja, wenn ich. Ich möchte trotzdem sehen, wir sind rübergegangen und hatten super Gespräche dann auch. Dann manchmal muss man sich aufmachen und dann kommt der Rückenwind und erlebt es. Ja, das ist eine herzliche Ermutigung. Würde mich freuen, wenn ihr euch da auf den Weg macht. Mein Buch habe ich bewusst als 40-Tages-Journey aufgemacht. Und man kann sich somit auf die Reise begeben und dem Thema 40 Tage befassen. Wenn ihr mich auf die Reise begebt und ich komme das nächste Mal wieder, dann wird es spannend, auch Stories zu lernen. Ein paar Gemeinden, die haben sich inzwischen auch nicht nur aus dem innerländischen Bereich gekriegt, auch aufgrund meines Buchs auch Einladungen und andere Gemeinden, haben sich segelnd unterwegs gemacht. Eine evangelisch freikirchliche Gemeinde, 100 Leute haben das Buch gekauft, die ganze Gemeinde segelt. Der Hammer, dass die überhaupt für gute Erfahrungen machen. Aber das wäre natürlich spannend, dazu hören, wie es euch beim Segeln geht. Vielleicht bin ich ja nicht das letzte Mal da gewesen. Ich bin ja beim Missionskomitee, ich muss ja kommen. Darf kommen. Ich will noch. Herr, ich danke dir, dass du das selbst so gelebt hast. Ich danke dir auch für die eine Person, die Evi in meinem Leben, die damals segelnd unterwegs war, ohne dass sie die Verkündigung kannte, aber das eigentlich gelebt hat. Und ich danke dir, dass du uns rufst, etwas von dir zu verkörpern auch. So wie du Jesus, den Vater, verkörpert hast. Dass wir ein Stück weit von dir verkörpern dürfen durch unseren Lebensstil, durch unser Sein, durch unser Reden, aber durch unser Sein. Und danke, dass du dich dazu stellst, dass Menschen auch sich öffnen und sie etwas von dir sehen und wahrnehmen. Ich segne die Gemeinde hier. Ich danke dir für die Gemeinde. Ja, dass sie weiter segeln oder neu segeln, sich aufmachen. Zu erleben, wie